Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Atlantic Hour. Für die heutige Folge habe ich mit Dr. Sabrina Schulz gesprochen. Sie ist geschäftsführende Direktorin des Sustainable Development Solutions Network Germany, einer Initiative der Vereinten Nationen, um nachhaltige Entwicklung zu fördern. Davor leitete sie das Berliner Büro der KfW Förder- und Entwicklungsbank und von 2012 bis 2018 war sie Gründerin und Geschäftsführerin des Berliner Büros von E3G, einem internationalen Think Tank im Bereich Klima- und Energiepolitik. Ihre früheren beruflichen Stationen führten sie nach London, Brüssel, Washington DC und Ottawa. In unserem Gespräch ging es um die globale Klimapolitik und wie sich diese seit dem Pariser Klimaabkommen verändert und weiterentwickelt hat. Außerdem sprachen wir über die Vereinbarkeit von Politik mit der Dringlichkeit des Klimawandels und der Biodiversitätskrise und welche Rolle die transatlantische Gemeinschaft dabei spielen kann. Das Interview haben wir am 3. August 2021 aufgezeichnet. Viel Spaß beim Zuhören! Sabrina Schulz, willkommen zu The Atlantic Hour, dem Podcast des DAI Sachsen.
Hallo in die Runde, schön bei euch zu sein.
Im Juni hast du im Rahmen des Transatlantic Student Summit darüber gesprochen, wie Ökologie und Nachhaltigkeitsforschung auf den höchsten Ebenen der internationalen und transatlantischen Politik angekommen sind und wie dieser Diskurs geführt wird. Deinen Vortrag finden unsere ZuhörerInnen auf dem YouTube-Kanal des DAI Sachsen. Aber im heutigen Gespräch würde ich gern einige dieser Punkte, die du angesprochen hast, aufgreifen und auch erweitern. Und zu Beginn würde ich gern ein bisschen zurückgehen in der Zeit und auf das Pariser Klimaabkommen zu sprechen kommen. Denn darum geht es ja meist, wenn wir über, oder das ist immer so der Referenzpunkt, wenn wir über internationale Klimapolitik sprechen. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, was das Paris Agreement oder das Pariser Klimaabkommen beinhaltet und vorschreibt? Und was sich seit der Verabschiedung und Ratifizierung verändert hat?
Das ist eine super Frage und ich spreche sehr gerne über das Pariser Klimaabkommen. Ich werde aber vorher nochmal die Geschichte der internationalen Klimadiplomatie vorschalten. Denn schon im Jahr 1992 haben sich die Staaten dieser Welt auf eine sogenannte Klimarahmenkonvention geeinigt. Also schon damals war das Thema Klimaschutz eine Fragestellung der internationalen Politik und der internationalen Diplomatie. Diplomatie ist auch das Sprichwort. Man fragt sich immer, was kann denn dieser ganze, naja, viele nennen die Klimakonferenzen, die es seither gibt, Wanderzirkus. Was können denn diese ganzen Klimakonferenzen wirklich ausrichten? Es wird ja nur in Anführungszeichen geredet. Ja, aber das ist nun mal das Mittel, die internationale Diplomatie. Staaten versuchen, sich gegenseitig von etwas zu überzeugen oder Staaten versuchen, ihre Interessen durchzudrücken. Und das ist im Grunde auch schon das Rahmenwerk der internationalen Klimadiplomatie. Das dürfen wir nie außer Acht lassen. Wir haben als einziges verbindliches Mittel dabei das Völkerrecht, das viele Staaten auch nicht wirklich anerkennen oder achten, so wie wir es eigentlich erwarten würden. Aber dennoch, seit 1992 haben wir ein völkerrechtliches Rahmenwerk für den Klimaschutz. Das hat sich weiterentwickelt. Ich nenne nochmal zwei wichtige Jahreszahlen. Eine ist 1997. Damals gab es das sogenannte Kyoto-Protokoll, haben vielleicht auch viele schon gehört. Das Interessante am Kyoto-Protokoll ist, das Kyoto-Protokoll verpflichtet ausschließlich die Industriestaaten zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen. Entwicklungsländer waren bis dahin immer so ein bisschen außen vor. Die sollten zwar natürlich auch sich an Klimawandel anpassen können, die sollen Klimaschutz betreiben können, aber bezahlen sollten immer die Industriestaaten. Und richtig was machen sollten immer die Industriestaaten. So, dann haben wir das magische Datum 2015, das Pariser Klimaabkommen. Da haben sich 196 Staaten plus die Europäische Union zu einer Begrenzung des globalen Anstiegs der Durchschnittstemperatur auf unter 2 Grad geeinigt, im Idealfall auf 1,5 Grad. Und das steht immer so im Raum. Warum ist das aber so wichtig? Das ist, ich glaube, das ist für Außenstehende oft wenig gut nachvollziehbar, aber das ist eine politische Zahl. Und keine Klimawissenschaftlerin würde sagen, eigentlich bräuchten wir 1,4 oder 2,1. Alle konnten sich auf dieses 2 Grad und kein Grad weiter irgendwie einigen. Damit kann man politisch arbeiten. Man kann Regelwerke darum herumbauen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir diese Zahl hatten. 2 Grad bedeutet natürlich auch nicht, oder 1,5 Grad bedeutet nicht 1,5 Grad auf jedem Breitengrad dieser Erde. Die Arktis, die schmilzt komplett ab, wenn wir 3 Grad durchschnittliche Erderwärmung haben. Weil in den höheren Breitengraden, also an den Polen, die Erderwärmung um ein Vielfaches zunimmt. Wenn es bei uns in Mitteleuropa 1,5 Grad sind, dann sind es in der Arktis schnell auch mal 6 Grad. Das muss man immer mitdenken. Und deswegen kommen dann auch immer so Begriffe auf wie Kipppunkte im Klimasystem. Alles, was wir nicht mehr rückgängig machen können. Das hat alles das Pariser Klimaabkommen und diese Zahl 2 Grad oder 1,5 Grad ins Zentrum der Debatte gestellt. Und letzter Satz dazu. Das Pariser Klimaabkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Der ist verbindlich und der ist nicht nur für Industrieländer verbindlich, der ist auch für Entwicklungs- und Schwellenländer verbindlich. Und das ist das, die ganz große Veränderung, die Paris gebracht hat. Alle sind gleichermaßen dafür verantwortlich, dass wir das Klima schützen. Und zwar jedes Land nach seinen Möglichkeiten.
Du sprachst gerade davon, dass quasi dieses 2-Grad-Ziel angelegt wurde, um es politisch umsetzbar zu machen, um ein politisches Ziel vor Augen zu haben, damit Staaten und PolitikerInnen ihre Maßnahmen oder ihre Politik an diesem Ziel orientieren können und zielgerichtet Politik machen können. Gleichzeitig gibt es aber auch Berechnungen und Forderungen von Klimawissenschaftlern, die sagen, 2 Grad ist viel zu risikobehaftet und gefährlich. Bei 2 Grad haben wir so viele Folgen, die unumkehrbar sind und so teuer werden und all das. Warum einigt ihr euch auf 2 Grad? Und deswegen vielleicht die Frage an dich, wie kann man diese beiden Realitäten abwägen, dass auf der einen Seite die Politik irgendein Ziel finden muss, aber gleichzeitig damit Gefahren, Risiken und katastrophale Folgen akzeptiert?
In der Tat, das 2-Grad-Ziel, wenn man es mal als solches benennen kann, 2-Grad-Marke, die nicht überschritten werden darf, die ist zu optimistisch gedacht. Und das hat die Wissenschaft uns ja vorgerechnet, und zwar schon vor beträchtlicher Zeit. Wir können die Schäden, die der Klimawandel hervorrufen wird, eigentlich kaum mehr bezahlen. Und wir können die Folgen vor allem nicht mehr wirklich in den Griff bekommen. Denn es werden ja im Klimasystem Prozesse in Gang gesetzt, die der Mensch nicht mehr stoppen kann. Wenn die Arktis abschmilzt, dann passieren so viele Dinge im Klimasystem, die wir nicht mehr beeinflussen können. Also Meeresspiegel wird ansteigen und das hat Konsequenzen. Oder eine freiliegende Arktis produziert statt weißem Eis dunkles Wasser, das Sonnenlicht umso mehr anzieht und absorbiert. Das heißt, ne, diese Folgeeffekte, die multiplizieren sich noch. Das hat die Wissenschaft uns vorgerechnet. Und was die Wissenschaft, glaube ich, wenn ich die Diskussion jetzt ein bisschen verfolge, nicht hat einschätzen können, ist, dass die Effekte sogar noch schlimmer sind heutzutage als das, was vorausgesagt wurde. Having said that, die Logik der Wissenschaft ist eine andere Logik als die der Politik. Fangen wir mal mit der Politik an. In einem demokratischen Land müssen für jede politische Entscheidung demokratische Mehrheiten irgendwie herbeigebracht werden. Ja, im Parlament braucht es Abstimmungen über Gesetze. Es braucht Regierungskoalitionen, die sagen, ja, wir machen Klimaschutz, auch wenn das erstmal teuer wird, auch wenn eine Umstellung unserer Industrie und Wirtschaftsstruktur erstmal Kosten verursacht. Auch wenn es vielleicht bedeutet, dass Menschen, ich muss das in Anführungszeichen setzen, in ihren Freiheiten eingeschränkt werden. Also sie dürfen nicht mehr so viel Auto fahren oder sie dürfen nicht mehr so viel Fleisch essen. Das meine ich so ein bisschen ironisch, weil das kann die Politik der Menschen ja nicht sagen. Aber das ist ja oft die Wahrnehmung. Wichtig ist die Botschaft, es ist sehr, sehr schwierig, demokratische Mehrheiten für solche Entscheidungen zu produzieren. Hinzu kommt, es gibt massive Lobbyinteressen. Die Industrie, die von dem aktuellen Wirtschaftssystem, das auf fossilen Brennstoffen basiert, profitiert, die wird auch weiterhin dafür Sorge tragen, dass die Politik sie schützt, dass sie ihr Geschäftsmodell auch noch auf die kommenden Jahre hinweg in irgendeiner Weise ermöglichen kann. Und sei es um des Ziels willen, dass die Wirtschaft Zeit hat, sich anzupassen. Das ist eine der Logiken demokratischer Politik. Mehrheiten und Lobbyinteressen. Dann gibt es natürlich auch nicht ganz so demokratisch organisierte Staaten, die aber vielleicht vom Export fossiler Brennstoffe leben. Öl, Kohle, Gas. Ich nenne einfach mal ein paar. Saudi-Arabien, Russland, Venezuela, Angola. Da hat der Regierungsapparat, haben die Staatseliten, die Wirtschaftseliten ein Interesse daran, dieses Wirtschaftsmodell auch weiterzuführen. Und im Übrigen, was würden sie denn machen, um den sozialen Frieden zu erhalten, wenn diese Staatseinnahmen nicht mehr generiert werden? Da haben sie es einfach bislang, ich sage es mal wirklich sehr flapsig, nicht für nötig gehalten, dafür Lösungen zu entwickeln. Im Zweifelsfall warten solche Länder auch, dass der globale Norden kommt und sagt, ihr habt ihr Geld. Dann könnt ihr vielleicht eure Wirtschaft umstellen, könnt ihr neue Arbeitsplätze in neuen Industrien schaffen. Aber mit diesen Logiken haben wir es einfach zu tun in der Politik. Die Wissenschaft stellt einfach Berechnungen an. Die Wissenschaft kann ja nichts anderes tun, als Empfehlungen zu geben. Ob die Politik dann darauf hört, das steht auf einem anderen Blatt.
Wenn ein Wirtschaftsmodell auf Export beruht, dann gehört ja auch die andere Seite dazu, die diese Exportgüter abnimmt. Das heißt, gleichzeitig gibt es ja auch die Wirtschaftskreisläufe, die im Moment bestehen, die darauf ausgelegt sind, dass Öl und Gas von diesen Ländern gekauft wird. Das heißt, es gehören ja zwei Seiten dazu. Und solange das nicht geändert wird, kann man ja ganz lange sagen, warum stellt denn Venezuela und warum stellt Russland die Wirtschaft nicht um oder exportiert weniger Gas und Öl. Die machen das ja nur, weil es abgenommen wird und weil das einen großen Teil des Wirtschaftsmodells ausmacht. Aber es ist ja lukrativ, das zu machen und zu verkaufen und zu exportieren. Wie könnte man da jetzt weiterdenken und sagen, man kann das ja auf der anderen Seite beeinflussen, dass dieses Exportmodell nicht so lukrativ und nicht so wertvoll ist?
Herr Konstantin, du hast das politische Problem der Klimapolitik auf den Punkt gebracht. Und wenn ich dafür eine Antwort hätte, dann hätte ich schon längst den Friedensnobelpreis wahrscheinlich gewonnen. So, was ich dir aber sagen kann, ist, die Technologien sind da. Die alternativen Wirtschaftskonstruktionen, die sind da. Aber es gibt halt immer Menschen, Branchen, die vom jetzigen System erheblich profitieren und von einem anderen System weniger bis gar nicht mehr profitieren würden. Die würden Verluste einfahren. Im Augenblick wird leider weltweit noch viel zu viel dafür getan, dass diese Industrien auch weiter die Oberhand behalten. Es gibt erhebliche Subventionen für fossile Brennstoffe in allen Ländern der Welt nahezu, auch in Deutschland. Es wäre ein erster Schritt, die abzuschaffen. Ich glaube, es ist auch an der Zeit, über die Chancen einer Entwicklung in eine andere Richtung, einer Transformation, wie man so schön sagt, zu sprechen. Ich frage mich immer, ist denn das so eine ausgemachte Sache, dass alle wirtschaftlich verlieren werden, wenn wir uns für eine ambitionierte Klimapolitik entscheiden? Wir wissen aus unterschiedlichen, in diesem Fall volkswirtschaftlichen Berechnungen, schon seit über 10 Jahren, dass es uns viel mehr Geld kosten wird, uns in irgendeiner Weise an den Klimawandel anzupassen, als jetzt tatsächlich politisch zu handeln, als jetzt tatsächlich die entsprechenden Maßnahmen, die Gesetze einzuführen. Ja, und das ist auch schon das Dilemma. Und um auf deine Frage nochmal konkret einzugehen, natürlich muss es am Ende eine globale Lösung geben. Natürlich müssen am Ende alle Länder irgendwie mitmachen. Nur bin ich persönlich fest davon überzeugt, dass gerade ein Land wie Deutschland, mit einem ambitionierten Vorgehen die Dinge auch weltweit in eine bestimmte Richtung lenken kann. Denn wenn wir in unserer Industrienation den Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft schaffen, dann werden alle sagen, wow, wie cool, das ist ja möglich. Oder es werden Länder sagen, wir brauchen ja genau diese Technologien, die da in Deutschland hergestellt werden, dann müssen wir sie halt exportieren. Also eigentlich müssen wir sie auch herstellen. Das sind auch Chancen für den Standort Deutschland. Allerdings ist das nicht, sagen wir mal, die wichtigste legitime Argumentation für verantwortungsvollen Klimaschutz. Es ist hoffentlich ein Nebeneffekt, dass dann eben auch ein Land wie Deutschland, das ja viel vorhat in Sachen Klimaschutz, immer noch viel zu wenig tut, dass so ein Land auch wirtschaftlich profitiert. Daran glauben einfach noch nicht genug Menschen, daran glauben Teile der Wirtschaft, aber nicht alle. Große Konzerne glauben daran, weil sie einfach verstanden haben, dass sie ihr Geschäftsmodell neu berechnen müssen. Der Mittelstand, Familienunternehmen, sieht sich eher bedroht durch mehr Kosten, durch mehr Klimaschutzauflagen. Na, also wir sind da noch nicht so weit, dass wir sagen können, Deutschland wird definitiv von ambitioniertem Klimaschutz profitieren. Aber genau da müssen wir hinkommen.
Ich finde, mit dem Ansatz oder mit deiner Aussage, dass eine globale Lösung nötig ist, können wir ganz gut überleiten zu dem, was du vor ein paar Wochen in deinem Vortrag besprochen hast. Und zwar, dass eigentlich ja bekannt ist oder bekannt sein sollte, dass eine globale Lösung gefunden werden soll, aber gleichzeitig wieder diese politischen Logiken herrschen, dass es verschiedene Blöcke gibt, die zusammenarbeiten oder gegeneinander arbeiten. Und du hast in deinem Vortrag davon gesprochen, wie die Sprache oder die Logiken der Klimapolitik im letzten G7-Treffen angekommen ist. Und deswegen die Frage an dich erstmal, warum und wie sind diese Themen dort angekommen? Und was bedeutet das für die globale Kooperation, die nötig ist, um wirklich effektive Klimapolitik zu machen, dass Klimapolitik nun in diesen Sphären der internationalen Sicherheitspolitik angekommen ist, die ja in der Praxis darauf beruht, abzugrenzen oder Bündnisse zu bilden gegenüber anderen Staaten oder anderen Bündnissen. Vielleicht kannst du diese beiden Sachen kurz erläutern. Also auf der einen Seite, wie und warum das dort angekommen ist und zweitens, was es dann für die globale Lösung bedeutet, die ja angestrebt werden sollte.
Ich versuche sehr gerne, da einfach mal einen Zusammenhang herzustellen.
Sehr gerne.
Du hast von den G7 gesprochen, es gibt auch die G20. Das sind alles Industrienationen, die ursprünglich mal wegen gemeinsamen wirtschaftspolitischen, im Falle der G7, wegen gemeinsamen finanzpolitischen, im Falle der G20, Interessen gegründet worden sind. Die G7 in den 70er Jahren, die G20 nach der Finanzkrise. Aber im Laufe der Zeit haben sie verstanden, der Klimawandel, der ist auch ein wirtschaftliches Problem, der ist auch ein finanzpolitisches Problem. Ja, und der ist auch ein sicherheitspolitisches Problem. Und deswegen ist es mittlerweile mehr als legitim, dass sich die G7, die G20, diese Zusammenschlüsse von Industrienationen mit genau diesen Thematiken rund um den Klimawandel beschäftigen. Es braucht ja immer Koalitionen auf internationaler Ebene. Es braucht eine kritische Masse von Staaten, die Klimaschutzagenda vorantreibt. Und da sehen sich die G7 und die G20 natürlich mittlerweile schon in der Pflicht, auch wenn das nicht unbedingt diejenigen sind, die den ambitioniertesten Klimaschutz zu Hause auch durchsetzen. Aber all diese Staaten haben das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet. Schon gesagt, das Pariser Klimaabkommen macht zum ersten Mal den Klimaschutz zu einer völkerrechtlich verbindlichen Aufgabe. Also insofern, die kommen da nicht drum herum. Allerdings können die G7 und die G20 ja keine Entscheidungen treffen. Die können nur Worte auf Papier schreiben, in der Hoffnung, dass das dann einen Effekt hat in den unterschiedlichen nationalen Kontexten. Jetzt hast du das Thema Sicherheitspolitik angesprochen. Ja, auch in diesen Zirkeln wird darüber diskutiert. Es sind keine Allianzen im militärischen Sinne. Das ist eher sowas wie die NATO, aber auch da wird darüber diskutiert. Also in unterschiedlichen internationalen Zusammenschlüssen wird darüber gesprochen. Der Klimawandel, der ist auch noch eine sicherheitspolitische Bedrohung. Jetzt mal unabhängig davon, ob es darum geht, dass Menschen ihre Existenzgrundlage verlieren und deswegen flüchten müssen, Existenzgrundlage verlieren, das dann ein Grund ist für Konflikt mit benachbarten Völkern, Regionen oder Staaten. Oder ob es einfach darum geht, dass durch Überschwemmungen auch in Industrieländern die menschliche Sicherheit auf dem Spiel steht. Na, das hat alles ganz, ganz viel mit dem Überleben zu tun. Ist alles angekommen auf der politischen Agenda? Was neu ist, gerade im Kontext der G7, ist die Erkenntnis, die Menschheit hat nicht nur mit dem existenziellen Problem Klimawandel zu kämpfen, sondern auch mit dem existenziellen Problem Biodiversitätsverlust. Jetzt sagte ich, G7, G20 kommen aus dem wirtschafts- und finanzpolitischen Kontext. Warum beschäftigen sie sich, so wie es der letzte G7-Gipfel getan hat, plötzlich mit Biodiversität, mit Naturschutz? Also ist das selbst in Deutschland nicht gerade ein Thema für die High Politics. Das ist irgendwie ein Thema, das nebenher läuft, chronisch unterfinanziert, von keinem ernst genommen, von vielen belächelt. Aber die Biodiversitätskrise, die uns bevorsteht, die jetzt auch schon angefangen hat, die hat unter Umständen mindestens so katastrophale Folgen wie der Klimawandel. Und die beiden, die Biodiversitätskrise und die Klimakrise, die spielen ja zusammen. Das bedeutet zum Beispiel, Böden, auf denen im Augenblick noch Landwirtschaft betrieben wird, werden irgendwann nichts mehr hergeben. Einerseits mit dem Klimawandel zu tun, mit Dürreperioden, die dann nicht mehr auszugleichen sind, aber auch damit, dass der Boden abgetragen wird, von sich aus keine Nährstoffe mehr produzieren kann, nicht mehr in ein natürliches System eingebunden ist, das den Boden fruchtbar hält. Insofern haben wir ein ernsthaftes Problem für die Welternährungssicherheit. Ähnliches beim Thema Meeresschutz. Es geht natürlich auch darum, dass Meerestiere ein Recht auf Leben haben. Das sage ich mal so frei raus. Aber es geht auch darum, dass viele Staaten, viele Völker, die am Meer leben und vom Meer vor allem leben, irgendwann mal keine Fischgründe mehr haben, über die sie ihre Ernährungssicherheit tatsächlich sichern können. Diese Probleme an der Schnittstelle von Klimawandel, Naturschutz und letztlich menschlicher Sicherheit. Das sind Themen, die wird die Völkergemeinschaft jetzt auch mehr und mehr gemeinsam bearbeiten müssen.
Wie könnten denn beispielsweise die Staaten der G7 oder noch expliziter die EU und die USA zum Beispiel, um auf den transatlantischen Kontext zu sprechen zu kommen, glaubwürdige Klimapolitik mit den Logiken der internationalen Sicherheitspolitik vereinbaren? Also welche Mechanismen gäbe es da oder bräuchte es, um Vorbildfunktionen wahrzunehmen? Wie du gesagt hast, es bedeutet etwas, wenn Deutschland als Wirtschaftsland klimaneutral wird. Was bedeutet überhaupt klimaneutral? Vielleicht kannst du das kurz noch erklären, wie das zu bewerten ist. Und wie kann man das mit dem transatlantischen Bündnis, das ja auch im Rahmen einer internationalen Sicherheitspolitik funktioniert, vereinbaren?
Da habe ich mehrere Antworten. Die USA und Deutschland bzw. die Europäische Union sind starke Wirtschaftsnationen, produzieren viele CO2-Emissionen, haben aber auch international politisch weiterhin erhebliches Gewicht. Das heißt, wenn diese Staaten Klimaschutz vormachen, und andere auf insbesondere diplomatischem Weg oder mit finanzieller Unterstützung dazu bringen, dass sie auch Klimaschutz machen, dann ist schon sehr, sehr viel getan international für die Erreichung des Pariser Klimaabkommens. Es ist immer noch nicht genug, aber diese Chance, das ist meine ganz große Hoffnung, die werden die USA und Deutschland, / die Europäische Union in den nächsten Jahren, zumindest während Biden jetzt im Amt ist, durchaus ergreifen. Das große Ziel ist die Klimaneutralität. Deutschland möchte die schon im Jahr 2045 erreichen oder muss. Aber darauf können wir nochmal zu sprechen kommen. Das hat auch was mit unserem Bundesverfassungsgericht zu tun. Bis 2050 wollen die Industrienationen klimaneutral sein. Was heißt das? Klimaneutralität bedeutet, wir stoßen nur so viele CO2-Emissionen aus, wie wir auch wieder kompensieren können. Also, wenn wir das mit dem Klimaschutz, platt gesprochen, nicht so erreichen, also wenn wir bis zum Jahr 2050 nicht 100% unserer Emissionen reduziert haben, dann können wir immer noch darauf setzen, dass wir das CO2 auf andere Art und Weise der Atmosphäre entziehen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Boden, unser Boden, ist im Grunde eine der besten Klimaschutzversicherungen. Die Wälder, eine der besten Klimaschutzversicherungen, weil die absorbieren, die binden CO2. Das heißt, je mehr natürliche Flächen wir sich selbst überlassen, damit die für uns Klimaschutz machen können, desto effektiver ist unsere Klimapolitik und desto höher sind die Chancen, dass wir dieses Klimaneutralitätsziel 2050 erreichen. Aber wichtig ist, wir dürfen zu diesem Zeitpunkt keine CO2-Emissionen mehr emittieren. Sonst haben wir ein massives Problem und wir haben schon darüber gesprochen, was die Auswirkungen des Klimawandels bedeuten. Ja, und jetzt mal ganz konkret, was können denn die USA und Deutschland und die EU zusammen machen? Also, wir können gemeinsam natürlich international Dinge finanzieren. Sie können einen diplomatischen Schulterschluss vornehmen und sagen, in den internationalen Klimaverhandlungen zum Beispiel, bei den G7, bei den G20, wir haben folgende Agenda, Doppelpunkt, bitte alle mitmachen. Und dann geht es, wie ich schon angesprochen habe, um das diplomatische Gewicht. Darüber hinaus gibt es noch unterschiedlichste Möglichkeiten im transatlantischen Kontext, sagen wir mal, gemeinsame verbindliche Standards zu setzen oder den Austausch über bestimmte Klimalösungen zu fördern. Ganz viele Klimalösungen, die finden ja auf lokaler Ebene statt. Und ich habe gerade neulich mit Amerikanern aus Virginia gesprochen, die gesagt haben, dass sie ganz viel von deutschen, europäischen Städten lernen können und wollen, weil die zum Teil schon mehr gemacht haben als Städte in den USA. Aber dieser Erfahrungsaustausch, was kann man denn machen, wie viel kostet das, was für ein Aufwand ist es, was muss man da planerisch alles bedenken? Ich glaube, da können wir im transatlantischen Kontext unheimlich viel voneinander lernen und das Potenzial ist noch gar nicht gehoben. Noch einen Nachsatz. Ich wünsche mir immer sehr, dass wir, wenn wir über den transatlantischen Kontext nachdenken, auch Kanada mit einbeziehen. Denn Kanada ist von seiner Wirtschaftsstruktur her ja nicht ganz so unterschiedlich von den USA, ist sehr vom Rohstoffexport abhängig. Aber auch dort gibt es, sagen wir mal, politische Vorstellungen von ambitioniertem Klimaschutz. Der Markt ist sehr integriert mit dem der USA. Also wenn wir Kanada mitdenken, können wir einfach international noch viel mehr an Wirkung hebeln.
Du hast, in deiner letzten Antwort oder in der davor, dein Vertrauen an die Regierung Bidens angesprochen. Also das ist in so einem Nebensatz gepackt und hast gesagt, unter Biden kannst du dir vorstellen, dass es, oder denkst du, dass es in den nächsten Jahren glaubwürdige Klimapolitik gibt oder zumindest unter seiner Führung, dass dort was passiert. Ich denke dann natürlich immer an, was passiert in 3 Jahren, wenn möglicherweise ein anderer Präsident oder eine andere Präsidentin gewählt wird. Und das ist so ein Gedanke von, wie kann man die Langfristigkeit oder die Langzeitigkeit der Klimapolitik mit der Kurzzeitigkeit von repräsentativen Demokratien wie der USA oder Deutschland verbinden? Also was braucht es, um sicherzustellen, dass diese beiden Sachen nicht gegeneinander ausgespielt werden? Und vielleicht kannst du da auch ein bisschen auf die Bundestagswahl in Deutschland schauen. Worauf kommt es jetzt an, wenn man an 2050 denkt? Weil ich glaube, die wenigsten Menschen können sich vorstellen, wie ihr Leben in 2050 aussieht. Und dazu kommt ja auch noch, dass die Leute, die heute wählen und die Wahlen entscheiden, entweder 2050 nicht mehr leben oder eine andere Macht in der Bevölkerung haben werden. Das heißt, eigentlich müssten die WählerInnen von heute ja auch an 2050 denken, aber es ist ja so schwer, an 2050 zu denken, wenn wir inmitten einer zum Beispiel Pandemie leben und eigentlich den nächsten Bundeskanzler oder die nächste Bundeskanzlerin für die nächsten 5 Jahre wählen. Also Wie siehst du diese beiden Ebenen und wie kann man diese miteinander vereinen?
Ich habe jetzt wieder ganz viele Fragen gehört und die werde ich nacheinander gerne abarbeiten. Zunächst mal hast du nach den USA gefragt und what if? Was, wenn wir in 3 Jahren wieder einen Präsidenten haben, das mit dem Klimaschutz nicht so ernst nimmt? Worauf kommt es an? Wir haben unter Trump gesehen, dass die Städte und die Staaten in den USA durchaus in der Lage sind, ambitionierten Klimaschutz zu betreiben, dass sie in der Lage sind, da vieles umzusetzen. Also es ist fatal, es ist tragisch, wenn die US-Administration da nicht mitmacht. Aber vieles ist jetzt mittlerweile schon in Gang gesetzt worden in Sachen Klimaschutz, das nicht einfach wieder weggehen wird. Auch gibt es immer größere Teile in den USA, in Deutschland, weltweit der Wirtschaft, die sagen, unsere Marktchancen, die liegen doch im Bereich klimaneutraler Güter und Dienstleistungen. Das wird regulatorisch auf immer mehr Märkten eingefordert. Ne? EU als Markt fordert da immer mehr ein, auch von Nationen, die was in die EU importieren wollen. Also werden die sich doch dreimal überlegen, ob sie vielleicht an ihre Exportmärkte denken bei der Ausrichtung ihres Geschäftsmodells. Also die Wirtschaft kommt drauf, sie müssen auch Paris, die Klimaneutralität mitdenken, wenn sie Waren produzieren oder wenn sie Dienstleistungen anbieten. Das dürfen wir nie vergessen. Und natürlich gibt es immer Konzerne, die diese ganze Agenda unterminieren wollen und die dann Menschen wie Trump und andere von den Republikanern unterstützen, wenn sie die Präsidentschaft haben wollen, weil klar ist, da wird die Öllobby dann wieder kräftig von profitieren. Ich möchte das aber gerne in Klammern setzen, weil ich hoffe, dass das nicht so kommt. Und das Wichtigste, das ist auch schon die Überleitung zur Bundestagswahl, am Ende haben die Wählerinnen und Wähler das Wort. Die Wählerinnen und Wähler entscheiden letztlich darüber, was für sie wichtig ist. Und die Politik macht Umfragen. Und wenn sie sehen, na, in der Wählerschaft, da ist das Klimathema ziemlich weit oben, dann liefern wir mal was dafür. Dann machen wir ein politisches Angebot. Deswegen ist es so wichtig, dass es Bewegungen gibt wie die Fridays for Future, die in die Bevölkerung hineinwirken, die die Menschen auch wirklich erreichen, sodass eine Nachfrage nach Klimaschutz überhaupt aufkommt. Da sind wir wieder bei einem demokratischen Dilemma. Wie viel kann man den Menschen zumuten, wenn sie nicht täglich über Klimaschutz nachdenken oder wenn sie Klimaschutz nicht aktiv einfordern? Was die Bundestagswahl anbetrifft und was vor allem diejenigen Parteien anbetrifft, die am Ende die Koalitionsverhandlungen führen werden, da kann ich nur hoffen, dass sie von einem großen Verantwortungsgefühl geleitet werden. Einerseits einem Verantwortungsgefühl für den Planeten, andererseits aber auch einem Verantwortungsgefühl für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und das bedeutet für mich eben nicht fossile Konzerne oder im Fossilen verhaftete Automobilkonzerne weiterhin zu schützen. Es bedeutet, auf neue Wirtschaftsmodelle zu setzen. Das habe ich vorhin schon gesagt, mit denen auch letztlich Geld zu verdienen ist, die neue Arbeitsplätze schaffen. Im Bereich erneuerbare Energien, da werden so viele Arbeitsplätze oder können genauso viele Arbeitsplätze geschaffen werden, wie, sagen wir mal, in der Kohle verloren gehen. Das ist natürlich nicht 1:1 zu sehen. Das geht nicht über Nacht. Und Menschen, die tatsächlich ihren Arbeitsplatz verlieren, haben auch Anspruch auf Kompensation. Um die muss man sich kümmern. Aber wenn Geschäftsmodelle nicht mehr tragen, ist das meiner Ansicht nach nicht die Aufgabe des Staates, der Regierung, der Steuerzahler, diesem Unternehmen 1:1 das Geld als Kompensation auszuzahlen, das sie in den nächsten 50 Jahren noch gut und gerne hätten einfahren können. Ein wichtiges Wort ist noch vielleicht das Thema Zumutbarkeit. Häufig ist es Politikerinnen und Politikern nicht recht, den Menschen etwas zuzumuten. Ich glaube aber, dass es gar nicht mal so sehr darum geht. Ich glaube, dass eine ehrliche Argumentation von wie viel Kilogramm CO2 stecken dann in so einem Kilogramm Fleisch, das kann man doch den Menschen mal erzählen. können Sie doch selber sich ein Bild von der Lage machen. Es geht nicht um eine Verbotsagenda. Das Problem ist, dass gewisse Medien politische Botschaften gerne verhackstücken, verkürzen und den Menschen dann erzählen, Partei X möchte, dass ihr keinen Spaß mehr im Leben habt. Das ist ein echtes Problem. Und da hilft nur Aufklärung. Wir haben weiterhin, und jetzt mache ich den Bogen wirklich ganz, ganz groß, wir haben weiterhin nicht genug Aufklärung über die Schulen. Ja, viele Schüler gehen von der Schule und haben nicht verstanden, wie das mit dem Klimawandel funktioniert und was Klimaschutz wirklich bedeutet. Klimawandel, Klimaschutz ist nicht in universitäre Lehrpläne integriert. Auch in den Medien, sei es bei den Öffentlich-Rechtlichen, sei es bei den Privaten, kommt das Thema auch noch nicht so prominent rüber, wie es sein sollte. Das kommt dann prominent rüber, wenn die Fridays for Future wieder auf der Straße sind. Aber dann gibt es auch wieder Fernsehsender, da gibt es Zeitungen, die da auch gerne mal den Finger zeigen auf die naiven, vielleicht auch etwas dummen jungen Leute, die meinen, Politik machen zu können. Also die politische Logik, die ist sehr komplex, vor allem in einer Demokratie. Es kommt einfach darauf an, dass wir alle unser Hirn benutzen und uns überlegen, was es bedeutet, wenn wir keinen Klimaschutz betreiben.
Zum Abschluss würde ich gerne nochmal den Bogen spannen zum Anfang. Und zwar haben wir mit globaler Klimapolitik begonnen. Und mit der globalen Perspektive würde ich jetzt auch gerne aufhören. Und zwar gibt es ja in all dem, was wir besprochen haben, irgendwie einen Gegenspruch. Die Folgen des Klimawandels sind unverhältnismäßig stark im globalen Süden zu spüren. Und die Debatten werden vom globalen Norden geführt und im globalen Norden geführt. Kannst du kurz erklären, was das in der Praxis bedeutet, dieser Gegenspruch, und dann vielleicht, wie eine wirkliche globale Klimapolitik, die alle Interessen mit einbezieht, aussehen könnte und aussehen sollte?
Wenn wir von verantwortungsbewusster und vorausschauender Klimapolitik sprechen, sprechen wir ja nicht nur in Deutschland über Klimapolitik für Deutschland. Wir sprechen immer über Klimapolitik, die internationale, also im positiven Sinn, internationale Auswirkungen hat. Deswegen, ja, im ganz praktischen Sinne, was bedeutet es, wenn die Auswirkungen des Klimawandels vor allem im globalen Süden zu spüren sind und die Verursacher aber im globalen Norden sitzen? Das bedeutet, dass Staaten, die ohnehin arm sind, Menschen vor allem, die ohnehin arm sind, dass Staaten, die ohnehin schon ein enormes Verschuldungsproblem haben, irgendwie Geld aufwenden müssen, um ihre Bevölkerung vor den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Da geht es um so Dinge wie Deiche und Dämme. Da geht es um Infrastruktur, die Wirbelstürmen und Überschwemmungen standhält. Da geht es darum, eine Landwirtschaft zu unterstützen, die auch klimaresilient ist. Das alles kostet unendliche Summen an Geld. Also es gibt Berechnungen, die sagen, bis Mitte des Jahrhunderts werden wir da möglicherweise 500 bis 800 Milliarden Dollar pro Jahr für aufwenden müssen. Aber das wird wahrscheinlich noch nicht mal reichen. Du hast nach der Lösung gefragt. Die Lösung, die geht natürlich auch und vor allem über Geld. Die Staaten, die das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet haben, insbesondere die Industrieländer, die haben sich dazu verpflichtet, zwischen 2020 und 2025 jedes Jahr 100 Milliarden Dollar für Klimaschutz beziehungsweise auch Klimaanpassung in Entwicklungsländern auf den Tisch zu legen. Mag sein, dass es erreicht wird. Wir sind im Jahr 2020, die Zahlen liegen noch nicht vor, aber da sind wir schon ganz nah an diese 100 Milliarden gekommen. Die Frage ist, reicht es? Die Frage ist, wissen die Länder dann immer so ganz genau, was sie mit dem Geld anfangen müssen? Die Frage ist auch, und das sind auch wieder hier ein Problem der internationalen Entwicklungsfinanzierung. Viele Menschen fragen sich, ob es denn überhaupt okay ist, deutsche Steuergelder für Entwicklungsfinanzierung auszugeben. Wenn die ihr Klimaproblem oder überhaupt ihre Probleme nicht in den Griff bekommen, warum müssen wir denn dafür zahlen? Und dennoch, es ist die einzige Lösung, hat was mit Verantwortung zu tun. Wir haben die Emissionen verursacht im globalen Norden, also müssen wir auch dafür zahlen. Und letztlich, was haben wir dann davon, wenn es uns weiterhin trotz Klimawandel gut ist und wir uns da irgendwie geschickt anpassen, aber es den Ländern im globalen Süden nicht gut geht, weil sie die Ernährungsgrundlage für die Bevölkerung nicht mehr sicherstellen können. Was bedeutet das? Also, wir haben schon darüber gesprochen, Klimawandel ist ein Treiber von Konflikt. Menschen werden ihre Heimat verlassen müssen, vielleicht weil ihr Inselstaat komplett im Meer versinkt. Wir werden Klimaflüchtlinge haben. Was soll denn da passieren? Wenn ganze Regionen im Konfliktmorast versinken, wenn Menschenmassen sich auf den Weg machen, weil sie nichts mehr zu essen anbauen können, wenn sie ihre Heimat verloren haben, wo sollen die denn hin? Also ich glaube, dass es in unserem Interesse ist, den Staaten des globalen Südens zu helfen, den Menschen dort zu helfen. Ja, und das geht in erster Linie über Geld, das geht über Technologietransfer. Und ich glaube, das geht über ganz viele Mechanismen, die heute noch nicht so etabliert sind, weil sie schwierig sind, weil sie regulatorisch schwierig sind. Ich denke daran, ja, das ist auch deutsche Entwicklungspolitik, deutsche Firmen dabei zu unterstützen, vor allem in afrikanischen Ländern südlich der Sahara zu investieren, damit dort Produktionsstätten entstehen und dann Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist alles nicht so praktikabel bislang. Und trotzdem glaube ich, dass es noch viel mehr Lösungen gibt, an die wir heute noch nicht denken oder die uns noch utopisch erscheinen, die sich aber in einigen Jahren umsetzen lassen. Und was die Kreativität anbetrifft, da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel, dass wir diese Lösungen entwickeln werden. Was die politische Umsetzung anbetrifft, da bin ich schon skeptischer. Aber wie gesagt, wir haben ja auch Bundestagswahlen. Da liegt es dann auch an den Wählerinnen und Wählern, was für eine Politik sie sich in die nächste Bundesregierung wählen und wie verantwortungsbewusst die dann mit dem Thema Klimaschutz umgeht.
Vielen Dank für das schöne Schlusswort. Ich denke, das ist ein guter Punkt, um hier zu einem Ende zu kommen. Sabrina, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise und vielleicht bis bald.
Vielen Dank, das hat Spaß gemacht und ja, vielleicht auch bald. Ich freue mich, wenn das Thema viele Menschen erreicht.